Moritz, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Einzug in den Landtag. Schön, dass du da bist. Wie hast du am Sonntag den Wahlabend verbracht?
Das war ein besonderer Abend sozusagen für mich, wenn man dann bei der Wahlparty steht, dann den Balken hochgehen sieht und weiß, jetzt hat man es geschafft. Man sitzt tatsächlich im Landtag. Ganz viele Freunde waren mit dabei. Wir haben uns gefreut und dann auch das ein oder andere Glas Bierchen getrunken danach.
Jetzt bist du der Zweitjüngste, der im Landtag sitzen wird. Alexander Brockmeier ist nochmal 3 Jahre jünger, ist auch von der FDP.
Genau.
Warum schafft es die FDP, die ganz jungen Leute in den Landtag zu bringen?
Ich denke, weil die FDP offen ist, auch für junge Menschen, weil die jungen Liberalen in der FDP eine starke Rolle spielen. Wir hatten natürlich mit dem Alexander Brockmeier, mit dem Brocki, wie wir ihn nennen, hatten wir jetzt natürlich auch ein Stück weit Glück, dass die Liste tatsächlich bis Platz 29 ziehen würde. Auch ja dadurch jetzt, dass eine sozusagen verzichtet auf ihr Mandat.
Durch den Nummerntausch.
Nummerntausch. Also da war jetzt natürlich auch viel Glück dabei. Das hätten wir ehrlich gesagt damals nicht gedacht, als wir ihn da platzieren können. Aber wir haben jetzt 4 junge Liberale in unserer Fraktion, die noch wirklich auch Mitglied der Julis sind. Und das ist eine starke Truppe für die junge Generation.
Warum war für dich die FDP attraktiver? Also es gibt ja den schönen Spruch, wer mit 20 nicht Sozialist ist, hat kein Herz. Wer mit 40 immer noch Sozialist ist, der hat kein Hirn. Bestehst du also prinzipiell sehr viel aus Hirn und auch sehr wenig Herz? Oder wie kommt es dazu, dass du gleich zur FDP gegangen bist?
Die FDP hat nichts mit wenig Herz zu tun. Ganzheitlicher Liberalismus, Bürgerrechte, mein Lebensgefühl, Freiheit, mein Leben selber bestimmen zu wollen, möglichst viele Chancen für jeden Einzelnen zu ermöglichen. Das hat auch was mit Emotionen, mit Herz zu tun. Und das hat mich damals angesprochen, dieses Lebensgefühl.
Ab wann bist du eingestiegen?
Ich bin so mit 17 Mitglied bei den Julis geworden, bin dann 18 geworden, war dann auch Mitglied und dann bin ich auch Mitglied der FDP geworden.
Wie ist denn der Weg für dich verlaufen so? Also man wird Mitglied, wie steigt man dann auf in so einer Partei, beziehungsweise bei den jungen Liberalen?
Ja, also das ist tatsächlich, im Nachhinein klingt das jetzt natürlich, wenn man das auch in der Zeitung liest, mit 17 bei den Julis, dann im Landesvorstand und jetzt im Landtag.
Einmal straight.
Eine straighte Karriere. So geht es natürlich auch nicht immer und das war auch viel, viel Glück und sozusagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein dabei. Das war jetzt nicht mein Plan von Anfang an. Ich habe angefangen, habe mich engagiert. Bei mir im Kreis Mettmann gab es keine aktiven Julis mehr. Also der war so ein bisschen eingeschlafen. Das haben wir mit ein paar Freunden belebt. Und dann ging es eigentlich irgendwie ganz schnell. Dann war ich Mitglied im Juli-Landesvorstand, habe gemerkt, das macht mir Spaß. Es ist mal genau mein Ding, Politik. Und habe mich dann weiter engagiert. Dann jetzt seit 4 Jahren als Juli-Landesvorsitzender. Und dann kommt irgendwann auch der Moment, wo man sagt, jetzt will man tatsächlich auch mitgestalten, will sich nicht ärgern über das eine oder andere, was die FDP-Parlamentarier machen, sondern will selber mitmischen. Und deswegen habe ich mich dann aufstellen lassen für die Landtagswahl jetzt.
Und hast dann natürlich dann auch Wahlkampf gemacht. Begegnen einem die Menschen anders, also besonders vielleicht ältere Menschen, die dann, wo du dann auf die zukommst und sagst, hey, ich möchte in den Landtag einziehen und dann kommt so ein 50-jähriger, 60-jähriger Mann und sagt, ey, du, was willst du da? Du hast ja überhaupt keine Lebenserfahrung. Ja.
Also es gibt beides. Es gibt diejenigen, die sagen, lern erstmal was Anständiges.
Verdienen erstmal nochmal dein eigenes Geld in der
genau,
Firma.
Genau und so weiter und ich hoffe, sie ziehen nicht ein und so weiter und so fort. Es gibt aber auch ganz viele, auch ältere Menschen, die sagen, genau richtig. Wir brauchen auch junge Leute im Parlament. Wir brauchen neue Ideen, nicht immer nur die alten Köpfe, sondern auch mal junge Ideen rein. Und gerade in meinem Wahlkreis, in Monheim beispielsweise, das ja auch in meinem Landkreis liegt, da gibt es diese Jugendpartei. Da gibt es Daniel Zimmermann, diesen ganz jungen Bürgermeister. Und da haben die Leute schon sozusagen vor ein paar Jahren gemerkt, junge Menschen, die Politik machen, das ist vielleicht auch eine Chance. Und ich glaube, da ist so, die Reaktionen sind gemischt. Und ich muss damit umgehen, wenn jemand mich zu jung fühlt. Älter werde ich von ganz alleine.
Aber glaubst du, dass es auch schwierig für dich werden wird, dich als Jungspund dann auch zum Beispiel in der Fraktion dann durchzusetzen oder dann im Parlament dann auch?
Klar, also das hat man ja als junger Mensch immer im Leben, auch wenn ihr irgendwie im Job anfangt oder jetzt im Studium dann Nebenjob oder so. Man muss erstmal sich ein Stück weit beweisen, das wird auch im Parlament so sein. Aber auch in der Partei musste ich das ja schon, kenne ich das ja schon, dass ich Leute überzeugen muss, dass Journalisten erstmal gucken, welcher junge Mensch kommt denn da und kann der denn was. Und dann muss man sich beweisen. Aber im Endeffekt kommt es nicht aufs Alter an, sondern auf die Ideen, auf das Engagement, auf seine Begeisterung. wie man Menschen versucht, von Politik zu überzeugen. Und ich glaube, das ist das Hauptding, das ist das Wichtige.
Welche Ideen hast du denn? Also welche Projekte möchtest du in den nächsten 5 Jahren durchsetzen?
Ja, das sind ja auch die Projekte der FDP. Wir wollen eine beste Bildung für Nordrhein-Westfalen. Wir werden jetzt uns dran machen, dass wir tatsächlich versuchen, individuelle Bildung, gerade auch Digitalisierung muss eine stärkere Rolle in der Bildung spielen. Wir wollen auch an den Hochschulen wieder mehr Freiheit schaffen, damit Hochschulen selber stärker noch ihre eigenen Profile setzen können. Wir wollen die Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen moderner machen, damit der Stau zumindest reduziert wird. Und also das sind unsere Ideen. Wir wollen ein modernes Land, auch die Digitalisierung der Verwaltung. Und da werden wir jetzt versuchen, wie wir das umsetzen können, ganz konkret.
Hast du so ein Herzthema? Also ich habe zum Beispiel von Alexander Brockmeier im Morgenmagazin gesehen, sein Herzthema Wahlrecht ab 16. Mhm. Hast du so ein Herzensthema, was du auch dann ständig auf die Agenda bringen möchtest? Also jetzt dafür arbeite ich jetzt die nächsten 5 Jahre, dafür acker ich.
Also ein Herzthema von mir, wo ich schon jahrelang dran arbeite, ist die Situation in den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen. Es fehlen in Nordrhein-Westfalen ganz, ganz viele Grundschulleiter. Einfach, weil es nicht attraktiv genug ist, auch finanziell beispielsweise. Und ich finde, wenn wir schon am Start unserer Bildungslaufbahn da keine Chef oder eine Chefin hinsetzen, die sich auch konkret an der Schule kümmert, die ein Profil setzt, dann läuft da was falsch. Und deswegen, das wäre ein Thema, was ich angehen würde. Aber ich finde es gut, dass der Brocki das Thema Wahlrecht ab 16 nach vorne bringt, denn das werden wir, glaube ich, gemeinsam auch als Junge in der Fraktion nach vorne bringen müssen.
Lass uns noch einmal über 2 Aspekte, die im FDP-Wahlprogramm drinstehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie in die Regierung geht, ist ja relativ hoch. Oder
ja,
nicht?
Gut, das wird jetzt wieder die ganze Zeit spekuliert. Das ist ganz lustig. Ja, wenn wir sofort sagen, wir gehen in eine Regierung, dann heißt es, wir sind karrieregeil und die übliche FDP, das Beiboot der CDU. Wenn wir uns mal so ein bisschen distanziert zeigen und sagen, wir sprechen jetzt erstmal über Inhalte und wir wollen gucken, ob wir da mit der CDU, dann heißt es, Christian Lindner ist arrogant. Also wir werden jetzt mit der CDU verhandeln. Ich glaube auch, dass wir viele gemeinsame Ideen mit der CDU haben, aber eben auch nicht nur. Und da wird man jetzt schauen, welche liberalen Projekte werden umgesetzt. Und ich sage auch ganz klar, ich mache das nicht nochmal, wie das 2009 bis 2013 war, wenn ich das Gefühl habe, wir können da nicht zentrale liberale Projekte umsetzen, wenn ich das Gefühl habe, das macht eigentlich keinen Unterschied, ob wir jetzt in der Regierung sind oder nicht, dann muss man auch so konsequent sein und zu sagen, wir gehen wieder in die Opposition. Dienstwagen halten uns da nicht.
Welche Themen müssten denn deiner Ansicht nach unbedingt umgesetzt werden? Also welche, ohne was geht's nicht?
Ja, das mache ich jetzt nicht an der Stelle. Ich weiß, Schade. Dass alle Journalisten das total spannend finden, dass ich jetzt sagen würde, das muss unbedingt. Und die CDU weiß dann schon, wo unsere roten Linien für die Verhandlung wären. Ich mache es tatsächlich ein Stück weit abstrakter. Es geht darum, dass wir zentrale liberale Themen umsetzen, dass wir schauen, was ist mit der CDU möglich? Ist die CDU nur die Merkel-CDU sozusagen? Wir dann hier in Nordrhein-Westfalen die Werkbank der großen Koalition oder können wir da Themen auch umsetzen? Beispielsweise kann man mit der CDU auch mal über ein modernes Einwanderungsrecht reden. Ich würde das jetzt nicht als rote Linie machen, aber auch da, was ist gesellschaftspolitisch möglich? Was geht an Ladenöffnungszeiten? Das werden Knackpunkte sein. Und auch in der Wirtschaftspolitik werden wir mit der CDU noch ein bisschen ringen müssen, denn da hat sie auch in den letzten Jahren vieles gemacht, was uns nicht so gepasst hat.
Wie laufen eigentlich, geht ein bisschen weg vom Thema vielleicht, aber wie laufen eigentlich Koalitionsverhandlungen ganz praktisch ab? Also sitzt du dann auch als Abgeordneter der FDP, sitzt du dann auch da mit am Tisch? Oder wie läuft es ab?
Also zunächst mal, wir werden jetzt ja Sondierungsgespräche führen. Das ist sozusagen die Gespräche vor den Koalitionsverhandlungen. Das heißt, man schaut, ob man überhaupt Verhandlungen aufnimmt. Ist das überhaupt da? Das heißt, da gehen Christian Lindner und Armin Laschet jetzt mal einen langen Kaffee trinken, nehme ich mal an. Und dann werden die das wissen. Nein, und dann geht es in die Koalitionsverhandlungen und das ist Aufgabe der Landesparteien. Also das ist gar nicht so sehr Aufgabe der Fraktion, sondern die Parteien verhandeln ja gemeinsam einen Koalitionsvertrag aus. Ich sitze auch im Landesvorstand, das heißt, ich werde diesen Prozess mit begleiten und da wird es wahrscheinlich eine große Runde geben, wo die Chefs sitzen sozusagen und dann zu einzelnen Themen, Fachthemen wird dann genau im Detail verhandelt, was in den Koalitionsvertrag soll. Ich würde mich, weil ich weiß noch nicht, wir haben noch gar nicht entschieden, dass wir Koalitionsverhandlungen führen. Das müssen wir ja auch erstmal nochmal vorher entscheiden. Sieht jetzt danach aus, aber natürlich wäre ich dann gerne in einer Verhandlungsrunde auch mit dabei bei ganz konkreten Themen, die für junge Leute wichtig sind.
So, jetzt bin ich komplett weggekommen, wo ich eigentlich anfangen wollte. Ich wollte nochmal über Studiengebühren mit dir sprechen. Die FDP,
hatte ich ja gar nicht erwartet.
Welche Überraschung. Die FDP hat es im Wahlprogramm drin gehabt, als die einzige große Partei. Die CDU war ja noch so ein bisschen am Schwanken, hat es dann rausgelassen, hat gesagt, nein, wir bleiben dabei, NRW ohne Studiengebühren. Ihr habt geschrieben, ja, wir wollen Studiengebühren. Warum haltet ihr die nachgelagerten Studiengebühren, wie ihr sie plant, für sinnvoll? Und angeschlossen daran, ich probiere es doch nochmal, glaubt ihr, dass das mit einer CDU möglich wäre?
Also ich glaube, dieser Punkt Studienbeiträge oder nachgelagerte Studiengebühren habe ich ja im Wahlkampf auch ständig bei jedem Campusradio, wo ich war, diese Frage gestellt bekommen, zu Recht. Aber wir sind da auch klar, ich habe es auch auf allen Podiumsdiskussionen gesagt, wir machen das ja nicht aus Spaß, dass wir sagen, hey, da soll man bezahlen, sondern wir sagen, es geht uns in der Frage vor allem um Studienqualität. Also wir wollen die Qualität des Studiums konkret besser machen. Wir sehen, dass im Haushalt immer mehr Geld auch vom Bund kommt, aber es kommt immer zu wenig Geld bei den Unis an und das wollen wir direkt verbessern. Und unser Modell will ich da schon nochmal darstellen, weil das ist wichtig, um zu verstehen, warum das auch ein Modell ist, wo man sagen kann, auch als Student sagen kann, da bin ich überzeugt von. Wir wollen, dass die Unis selber entscheiden, schließen sie Studienverträge mit Studenten ab. Das heißt, ich würde ganz konkrete Qualitätsverbesserungen sozusagen auch damit festschreiben. Können die Unis frei entscheiden? Es könnten auch Unis sagen, wir machen das nicht. Und anschließend zahlt man nachgelagert, das heißt, wenn man einen Abschluss hat, ein gewisses Mindesteinkommen erreicht hat, diesen Beitrag zurück, auch prozentual. So ist das, glaube ich, sogar sozial gerecht. Und ich kann einen konkreten Beitrag leisten, hinterher, wenn ich Geld verdiene, dazu, dass die Studienqualität auch insgesamt besser wird. Ich glaube, das ist kein so ein schlechtes Konzept. Zu deiner Frage, ist das mit der CDU umsetzbar? Das weiß ich nicht. Uns geht es um die Studienqualität. Wenn wir da andere Modelle finden, wenn wir mehr Geld insgesamt für Unis finden im Landeshaushalt, wenn wir andere Modelle finden, dann sind wir da auch offen. Ich mache keine roten Linien jetzt in der Verhandlung auf, aber uns geht es um die Studienqualität.
Du hast gerade eben auch gesagt, euer Modell wäre sozial gerecht. Ihr habt auch drin stehen, dass es kein BAföG mehr geben soll, sondern an alle Studierenden
ein
elternunabhängiges 300 Euro für alle. Mhm. Wie sozial gerecht ist das dann? Weil wenn ich mir vorstelle, wenn meine Eltern jetzt sind jetzt nicht so vermögend und es gibt noch Studierende, die ich kenne, die deutlich weniger vermögende Eltern haben, die dann weniger Geld wahrscheinlich kriegen würden. Wie ist das dann sozial gerecht, wenn auf einmal auch jemand, der ein sehr reiches Elternhaushalt, trotzdem nochmal 300 Euro kriegt und diejenigen, die es eigentlich nötig haben sollten, kriegen auch nur 300 Euro, kriegen aber nicht mehr. Warum das? Wo ist das sozial gerecht?
Also die Ungerechtigkeit sehen wir da vor allem dabei, dass heute viele gerade so über BAföG sitzen und dann vielleicht auch die Eltern nicht reich sind und das auch nicht so mal eben bezahlen
aber
können.
Aber wäre es dann nicht besser, die Grenze einfach
Ja, aber die Frage ist an der Stelle auch schon, diese ganze Bürokratie. Wir haben im Wahlkampf als Julis immer gesagt, BAföG ist, wenn du das Gehalt deines 6-jährigen Brüders angeben musst. So bürokratisch ist es ja tatsächlich. Die könnten wir damit abschaffen. Wir nehmen die ganzen Zuschüsse, auch übrigens steuerlichen Vorteile, die Eltern mit studierenden Kindern bekommen, würden wir wegnehmen, geben das Geld konkret an die Eltern und schaffen trotzdem noch ein zinsfreies Darlehen von 500 Euro. Das ist unser Vorschlag, das einfacher zu machen, ganz konkret. Wir müssen zum Beispiel auch mal das Stipendiensystem massiv ausbauen. Das heißt, wir wollen ja konkret das Studieren einfacher machen, aber mit einer besseren Qualität. Das ist unser Modell.